Wie schon versprochen, ist Dana noch ein zweites Mal bei uns zu Gast, weil sie noch ein Thema vorbereitet hat. Und diesmal geht es über etwas, von dem ich gar keine Ahnung habe. Es geht um Gasbrand. Dana, wie bist du auf das Thema gekommen?
In der Tat hatte ich irgendwann vor einiger Zeit einen Patienten, der genau dieses Krankheitsbild hatte. Und dementsprechend habe ich gedacht, das könnte man eigentlich mal aufgreifen, weil das ja sehr selten, aber wirklich sehr fulminant verlaufen kann. Und deswegen ist es vielleicht auch ein ganz gutes Thema.
Ja, ich freue mich.
Also ich kenne Gasbrand aus dem Geschichtsunterricht. Ja, der Gasbrand war so ein Thema im Ersten Weltkrieg im Schützengraben, habe ich so gehört.
Ich kann jetzt nicht so viel sagen, ehrlich gesagt. Ich habe das.
Ich wollte dich auch nur verwirren.
Okay, cool. Hast du geschafft auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich, gut, im Rettungsassistenten habe ich auch da was zugehört. Aber
ernsthaft?
Erzähl einfach mal.
Okay. Nun gut, also ein Fallbeispiel. Ihr seid Ärztin oder Ärzte in einem mittelgroßen Krankenhaus und nehmt in eurer Notaufnahme so einen circa 50-jährigen Patienten mit Somnolenz und Schmerzen im linken Bein auf. Anamnestisch ist zu erfahren, dass er die Schmerzen so mit einer zunehmenden Stärke seit so circa einem Tag hat und das Erscheinungsbild wirkt so ein bisschen ungepflegt. Weitere Anamnese, der hat eigentlich keine Vorerkrankungen, nimmt keine Dauermedikation ein und es sind keine Allergien bekannt. Jetzt untersucht man den Patienten, wie man das halt in einer Notaufnahme macht, und aufgrund der Somnolenz zum Ausschluss von einer akuten Pathologie wird dann auch noch ein CCT gemacht. Da Fragestellung, Blutung, Ischämie, so das Typische. Das CCT ist Blande. Und bei der körperlichen Untersuchung fällt euch auf, dass das linke Bein schon bei der Berührung eigentlich wirklich schmerzhaft ist. Und dass man so eine Umfangsvermehrung auch sehen kann im Vergleich zur Gegenseite. Die Haut fühlt sich so ein bisschen emphysematisch an und zudem auch gespannt. Und wie bei jedem Patienten in eurer Notaufnahme nehmt ihr dann Blut ab, lasst ein EKG schreiben, was Blande ist, und werdet dann im Endeffekt den Patienten erstmal so ein bisschen, ja, beiseite schieben. Ja. Im Endeffekt macht ihr dann noch eine Bildgebung des Beins, weil das euch ja schon relativ nicht so richtig schön vorkommt. Und in dieser CT-Untersuchung des Beins sieht man Gaseinschlüsse im Ober- und Unterschenkel, die sich fast bis zum kleinen Becken ausbreiten. Und man sieht zusätzlich noch einen Anhalt für einen Charcot-Fuß. Zugegeben, ich musste nachgucken, was ein Charcot-Fuß ist. Wisst ihr es?
Ich freue mich gerade so. Es gibt eine Charcot-Trias.
Ja.
Tatsächlich. Ich versuche aber gerade nur Zeit zu gewinnen, um das zu googeln. Nein, ich weiß es auch nicht, muss ich gestehen. Torben, weißt du es?
Ich weiß, dass ich es wissen sollte, aber ich habe keine Ahnung.
Okay, also es ist ein schmerzunempfindlicher Fuß, bei dem Knochen unbemerkt brechen. Und 95% dieser Patienten, die sowas haben, sind Diabetiker.
Ja, stimmt. Von der Amboss-Lernkarte Diabetes. Daher kenne ich das.
Das könnte gut sein. Gut, laborchemische Untersuchung macht ihr natürlich auch. Ihr seht ein hohes CRP, ein PCT von um die 8 Mikrogramm pro Liter und ein HbA1c von 15,2%, passt also auch zu eurem Charcot-Fuß. Die restlichen Werte befinden sich im Normbereich und aufgrund dieser raschen Progredienz, weil das ja seit einem Tag erst besteht, nehmt ihr auf jeden Fall diesen Patienten auf und habt primär schon zwei Differentialdiagnosen im Kopf. Zum einen habt ihr Gaseinschlüsse, ihr habt dieses emphysematische Bein mit einer Umfangsvermehrung, was schmerzempfindlich ist, und habt eigentlich die beiden Differentialdiagnosen im Kopf, die da wären: Gasbrand und nekrotisierende Fasziitis. Relativ ähnliche Krankheitsbilder, die man gar nicht unbedingt sofort voneinander trennen kann. Und ihr beginnt sofort eine antibiotische Abdeckung, hit hard and early, Piperacillin, Tazobactam und Linezolid, und sucht für den Patienten, weil ihr schon merkt, das wird euch wahrscheinlich hier so ein bisschen um die Ohren fliegen, noch ein Bett in einem Maximalversorger. Der Transport verläuft dann via ITW in eine größere Uniklinik und da wird der Patient über den Schockraum aufgenommen und auch umgehend operiert. Die Chirurgen sagen schon aus dem OP, das sieht sehr, sehr danach aus, dass es wirklich ein Patient mit Gasbrand ist, und müssen leider das linke Bein vollständig amputieren. Da hilft auch im Endeffekt nichts mehr und es geht nicht mehr dran vorbei an dieser kompletten Amputation. Jetzt springt ihr als aufnehmende Ärzte sozusagen in der Rolle und seid jetzt die anästhesiologisch-chirurgischen aufnehmenden Ärzte auf der Intensivstation. Und bei der Übergabe aus dem OP wird schon berichtet, dass die Infektion minimal über das Bein hinaus in das kleine Becken sich ausgebreitet hat und dass aber eine weitere Resektion nicht möglich ist, weil der Patient sonst verbluten würde. Da gibt es ja auch chirurgische Grenzen. Und die Antibiose wird dann nochmal umgestellt auf Clindamycin, Meropenem, Linezolid, um es nochmal zu eskalieren. Und postoperativ zeigt sich dann in einem orientierenden TTE noch ein leichtes Low Cardiac Output, sodass ihr die Katecholamintherapie, die sowieso schon besteht, zusätzlich zu dem Norepinephrin, das ihr schon habt oder was aus dem OP mitgegeben wurde, um Dobutamin noch ergänzt. So, die pathologisch-mikrobiologische Untersuchung von den intraoperativ entnommenen Proben zeigt dann eine Infektion mit dem Gasbranderreger, und zwar Clostridium perfringens. Und im weiteren Verlauf zeigt sich vor allem durch die schnelle operative Herzsanierung und die breite antibiotische Abdeckung eine wirklich rückläufige Infektion, sowohl klinisch als auch laborchemisch. Und der Patient, wieder erwarten, konnte dann extubiert und auf eine IMC-Station verlegt werden. Und das ist ja eigentlich wirklich extrem selten, dass man das so gut noch behandeln kann. Und deswegen ein schöner Verlauf, den man auch einfach, ja, sich drüber freut. Und jetzt haben wir einfach noch so ein paar Steckbrief-Gasbrandmäßige Informationen, die man vielleicht haben sollte. Also es ist eine ganz seltene, aber ziemlich schwere Erkrankung, die unbehandelt eine Letalität von nahezu 100% hat. Meist durch eine verunreinigte Wunde. Und es kommt dann zu einer nekrotisierenden Infektion der Weichteile. Und dadurch zeigt sich eben eine anaerobe Bakterienvermehrung mit CO2-Bildung, die dann auch diese Hautkrepitation und diese Gaseinschlüsse im CT erklären würde. Man sieht so eine Art Muskelfiederung. Das ist auch relativ pathognomonisch für diese Erkrankung. Therapeutisch schnellstmögliche operative Sanierung des Infektherdes ist von größter Bedeutung und zusätzlich eine breite antibiotische Therapie. Bei dem Nachweis von obligat anaeroben Bakterien, das wird so ein bisschen im Endeffekt, ja,
kontrovers diskutiert.
Kontrovers, danke, vielen Dank, das hat mir gerade gefehlt, ob man eine hyperbare Oxygenierung auch zusätzlich machen soll. Da ist einfach die Ratio dahinter, dass man durch die Überdruckkammer ein O2-reiches Milieu hat und dadurch die obligaten Anaerobia sich nicht mehr vermehren können. Aber das ist in der AWMF-Leitlinie auch so ein bisschen, ja,
kontrovers. Ich frage mich gerade für die klinische Praxis, so fulminant, wie das verläuft, werde ich in einem Nicht-Maximalversorger auf gar keinen Fall irgendeinen Nachweis irgendeines Erregers haben. Mm. Also
das war auch erst Post, ja, sozusagen danach. Okay. Das war jetzt, ja, nicht, dass wir nachts noch die...
Achso, ja, du meinst dann auf Intensivstationen, weil nicht alles reduziert werden konnte, sozusagen.
Richtig, genau. Mhm. Nein, bin eigentlich die ganze Nacht um diesen Patienten drumherum geschlawenzelt und habe die ganze Zeit gedacht, jetzt wird er schlechter, habe 25.000 BGAs gemacht, weil ich immer das Laktat im Blick hatte und dachte, jetzt passiert's. Aber er ist nicht schlechter geworden die Nacht über. Also, ja, Glück gehabt. Ja.
Hast du gut gemacht.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das mein Verdienst war. Ich glaube eher, da waren die Chirurgen primär dran beteiligt, weil sie einfach den Herz saniert haben. Aber zumindest glücklicherweise für mich, dass ich ihn jetzt nicht komplett schlecht übergeben musste. Gut, Erregerspektrum ist Clostridium perfringens. Es gibt noch ein paar relativ seltene, die auch sporenbildend und toxinbildend sind. Clostridium novii, Septicum und Hämolyticum, aber die sind einfach nicht häufig. Und die Infektionswege werden zum einen exogen und endogen beschrieben. Die exogene Infektion wäre, dass der Erreger sich einfach ubiquitär überall befindet, vor allen Dingen im Boden, aber auch in Teilen der Darm- und der weiblichen Genitalflora. Und man hat dann zum Beispiel Unfallverletzungen, Schussverletzungen oder OP-Wunden, wodurch der Erreger in, ja, da kommt wieder das...
da kommt der Schützengraben ins Spiel.
Richtig. Genau, wodurch der Erreger in den Körper gelangen kann. Und man hat unter anderem auch festgestellt, dass Eingriffe am Uterus eine Gefahr dafür sein können. Eine endogene Infektion wäre zum Beispiel bei schweren malignen Erkrankungen, dass die Ursache im Darm ist und dann sich von dort die Erreger ausbreiten. Symptomatisch sieht man vor allen Dingen ganz raschen Verlauf von Stunden bis Tagen mit lokaler Symptome und Zeichen einer Entzündung. Wir erinnern uns da an diese 5 Merkmale einer Entzündung: Rubor, Kalor, Dolor, Tumor, Functio Laesae, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ödeme, süßlich-fäulicher Geruch und Hautkrepitation sowie Blasenbildung. Das sind auch die Bilder, die einem eigentlich so im Gedächtnis bleiben, dass man halt so große Blasen hat, wo sich dann auch so, ja, übelriechendes Sekret entleert. Systemisch sieht man eine Sepsis mit positiven Schockzeichen, mit Fieber kann es einhergehen, Hämolyse bzw. disseminierter intravasaler Koagulation, also Verbrauchskoagulopathie, Ikterus und Multiorganversagen im schweren Verlauf dann. Diagnostisch ist es vor allen Dingen eigentlich eine Blickdiagnose und natürlich dann im Endeffekt auch später ein mikrobiologischer Nachweis und eben diese pathognomonische Bildgebung, die Muskelfiederung. Therapeutisch ist vor allen Dingen die chirurgische Intervention wichtig. Da geht es um Debridement und bei ausgeprägten Befunden dann eben auch die frühzeitige Amputation. Und zusätzlich macht man natürlich eine supportive Intensivtherapie, Monitoring, hämodynamisches Monitoring, Volumentherapie und eine antibiotische Abdeckung. Da habe ich mal laut Leitlinie, also ABMF-Leitlinie, rausgesucht, was das wäre. Für 7 bis 10 Tage vor der Erregeridentifizierung Vancomycin plus Piptaz oder Ampicillin, Sulbactam oder Carbapenem. Nach Erregeridentifizierung von Clostridia hätte man dann Penicillin plus Clindamycin und eben diese durchaus kontrovers diskutierte hyperbare Oxygenierung, sofern denn auch verfügbar. Prognose ist trotz einer adäquaten Therapie 50% Letalität und unbehandelt bis zu 100% Letalität, weshalb diese Erkrankung auch meldepflichtig ist. Das wäre eigentlich auch schon der Vortrag gewesen.
Ja, sehr, sehr schön.
Also es ist ja wie so häufig, ne? Man muss ja erstmal dran denken, oder?
Also das haben die die Kollegen in dem kleineren Krankenhaus zum Glück schon. Das war super.
Ich muss sagen, mir fallen da jetzt aus der Notaufnahmenzeit von mir mehrere Fallstricke ein, über die, glaube ich, jeder Arzt stolpern kann. Natürlich, Erfahrung kann ein bisschen was ausgleichen. Die erste Differentialdiagnose, wenn man nicht genau hinguckt, wäre ja Erysipel. Der hat irgendwie Infektwerte, der hat ein komisch geschwollenes Bein, jetzt nicht so richtig gerötet, sicher nicht so richtig scharf begrenzt, aber du hast noch 8 andere Patienten, das Bein ist rot, du hast ein CRP, du hast ein PCT und du schiebst ihn mit einer antiinfektiven Therapie, im besten Fall mit Penicillin, wenn du an ein Erysipel denkst, auf die Normalstation. Und dann hast du eine gute Chance, dass der Patient am nächsten Tag tot ist oder verstirbt. Das muss genau untersucht werden. Und wenn man schon nicht das CT macht von der Extremität, das finde ich schon relativ viel Bildgebung, dann kann man zumindest einmal den Sonoschallkopf draufhalten. Weil auch da kann man gleich 2 Differentialdiagnosen zumindest eingrenzen. Nämlich auch die nekrotisierende Fasziitis. Erysipel ist ja dieses typisch ein bisschen ödematöse Unterhautfettgewebe. Und schon die nekrotisierende Fasziitis ist dann ja eher mehr so Abszess, also mehrere Abszesse. Ich habe da so ein bisschen meine eigene Geschichte, wo ich was übersehen habe oder Scheiße gebaut habe. Ich hatte einen Patienten mit einem Erysipel am Stamm und in der Notaufnahme und das CRP war so mäßig hoch. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, was, aber jetzt in unserer Rechnung war das irgendwie so bei 15 oder so. Diabetikerin, ein bisschen adipös, aber sonst nicht so wild. Und wir hatten keinen Platz im Haus. Ich musste den Patienten aus Kapazitätsgründen verlegen und habe den Patienten verlegt die Patientin verlegt. Und im Endeffekt war das Glück der Patientin. Ich habe ihr bei uns noch ein Antibiotikum gegeben, dann verlegt. Aber durch die Verlegung hat nochmal ein anderer Arzt drauf geguckt. Und das war nämlich eine nekrotisierende Fasziitis. Das Einzige, woran ich es hätte in dem Moment, glaube ich, erkennen können, außer dass ich vielleicht auch ein bisschen zu gestresst war und nicht genau genug war, ist, dass da schon Blasen waren, ganz ordentliche. Und die auch so ein bisschen hämorrhagisch waren. Blasen sieht man beim Erysipel ja häufiger mal, aber so richtig hämorrhagische Blasen sind eher selten. Vielleicht hatte die Patientin das zusätzliche Glück zu dem zweiten Kollegen, der aufmerksam drauf geguckt hat, dass es einfach auf dem Transport noch ein bisschen progredient war, weil so eine nekrotisierende Fasziitis geht ja einfach auch schnell. Und die Verlegung hat dann einfach vielleicht nochmal die 1,5 Stunden bis der KTW da war, Patientin verladen, aus dem KTW wieder raus in die neue Notaufnahme. Naja, wie dem auch sei, genau hingucken und egal, was man bei einer Extremität vermutet, ein Infekt, auch da kann man mal kurz einen Schallkopf heutzutage draufhalten. Und wenn man dann da Luft drinne sieht, die sieht man auch im Schall, dann sollte man sich fragen, wie die da hinkommt. Und wenn man nicht das typische Bild eines Erysipels sieht, dann sollte man sich auch fragen, ob es wirklich eins ist. Ja, meine 5 Cent dazu.
Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, keine Frage. Ich wüsste auch nicht, ob ich das in der Notaufnahme wirklich erkannt hätte, weil da einfach auch die Erfahrung vielleicht fehlt, sowas schon mal gesehen zu haben, außer aus dem Lehrbuch. Und ich natürlich jetzt diejenige war, die den Patienten postoperativ aufgenommen hat und schon im Endeffekt wusste, was sie zu tun hat, in Anführungszeichen.
Also ist tatsächlich, ich glaube, es ist wirklich schwierig. Ich hatte auch mal eine Patientin auf der Normalstation, die auch unter dem Bild eines insgesamt unklaren Infekts aufgenommen wurde. Eine ganz junge Frau mit Diabetes und ja, die Kollegen wussten auch nicht so recht. Die hatte auch so genau wie Torben beschrieben hat, irgendwie so ein unklar erhöhtes CRP und war auch dialysepflichtig schon in dem jungen Alter. Ich glaube, die war so Mitte 30. Und das Ende vom Lied war im Prinzip, dass ja ich mich auf die Suche gemacht habe. Da war ich noch ganz frischer Internist damals und war ganz motiviert noch und habe irgendwie so ungefähr überall hingeschaut. Und dann habe ich am Oberschenkel an der Innenseite so eine relativ da noch kleine Läsion gefunden. Und ich dachte, das kann ja eigentlich, irgendwie passt das nicht dazu. Das kann ja nicht das CRP, das war 20 oder was. Das kann es nicht erklären, aber die wurde auch zunehmend schlechter. Naja, und dann habe ich so gemacht, dass ich einen Chirurgen habe drauf gucken lassen und einfach zur Mitbeurteilung. Und dann hat der chirurgische Oberarzt gesagt, ja, das sieht aus wie eine nekrotisierende Faszitis, die nehmen wir sofort in den OP. Das war dann ihr Glück, sozusagen. Also war auch ein fulminanter Befund, die hat das auch sozusagen ohne größeren Schaden, mit viel Infektdeckung und allem möglichen Zick und Zack natürlich, aber am Ende des Tages überlebt. Und ich glaube, das ist einfach das, was ich vorhin meinte, man muss da dran denken, dass es das geben gibt und dass es gar nicht so selten ist. Und gerade wenn die Patienten prädisponierende Faktoren haben, also sprich irgendeine Form von Immunsuppression oder so und einen unklaren Infektfokus, dann immer an die Haut denken, beziehungsweise in dem Fall natürlich auch ans Unterhautfettgewebe oder noch viel seltener natürlich an Gasbrand. Aber das ist, glaube ich, wirklich tatsächlich eine Rarität, aber deshalb nicht minder wichtig.
Also ihr seht, die Damen aus unserem Cast sind für die selteneren Themen zuständig, aber